einen schönen guten Morgen von mir. Bevor wir mit der Predigt durchstarten, möchte ich euch einladen, mit mir kurz zu beten. Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben und dein Wort ist uns ein Licht auf allen unseren Wegen. Lass uns erkennen, wo es uns hinscheint, dass wir diesen Wegen folgen, dass wir dein Wort verstehen und dass wir danach handeln. Amen. Ich bin noch ganz geblendet oder geplättet, muss ich sagen, von letzter Woche, und gestern Abend haben wir das nochmal so richtig verstärkt. Wir waren nämlich noch zu Gast bei Koschels und durften dort nochmal den Spielfilm von den Bergleuten uns anschauen, die da unter Tage eingeschlossen waren. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das, was diese Leute gebraucht haben, das war Erlösung. Ja, sie haben wirklich in jeder Art und Weise nach Erlösung sich gesehnt, und darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Das, was ich heute sage, folgt in ganz vielen Punkten und Anregungen einer Predigt, die James Montgomery Boyce in seinem Buch The Christ of Christmas niedergeschrieben hat. Ich habe die so anregend gefunden, dass ich da vieles von aufgegriffen habe und danke dem Herrn und ihm dafür sehr herzlich. Ich hoffe, dass ihr trotzdem was davon mitnehmen könnt. Ja, wenn wir über die vielen Personen nachdenken, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, dann fallen uns natürlich sofort irgendwelche Personengruppen ein. Ja, wer ist da als Personengruppe da? Natürlich als erstes sagen wir die Hirten. Also hessisch die Hirten, ja, oder neudeutsch die Hirten. Oder die Weisen aus dem Morgenland. Vielleicht gibt's da die Personengruppe so alles rund um Zacharias und Elisabeth. Oder natürlich auch eine wichtige, sehr, sehr wichtige Personengruppe ist Josef und Maria. Und allen diesen Gruppen wird ganz schön viel Raum in den Evangelien gegeben, zu Recht. Ja? Sie bekommen sehr viel Text. Also das kann man richtig in Versen zählen. Und wenn wir uns mal so ein bisschen auf die Suche nach den kleinen Leuten in der Weihnachtsgeschichte begeben, da können wir uns mal fragen, wer kommt denn eigentlich nur so als Randfigur vor? Und bereits vor 3 Wochen hat uns Oskar ja schon mal was über Simeon und Hanna erzählt, und die haben beide im Tempel gewartet. Aber der Simeon ist keine kleine Person in der Weihnachtsgeschichte, der bekommt 10 Verse. Und 10 Verse in der Bibel ist schon eine ganz schöne Menge. Ja? Über andere Leute, ich denke so an Jabez, da steht 1 Vers drin, ja, und der wird so hochgespielt, aber Simeon bekommt 10 Verse. Aber die Prophetin Hanna zum Beispiel, sie bekommt nur 3 Verse. Und oft denken wir, ja, die großen Leute, da halten wir uns mal dazu, ja, zu den Hirten, das verstehen wir, ja, mit denen gehen wir zum Jesuskind oder mit den Weisen gehen wir zum Jesuskind. Aber wer ist eigentlich gedanklich schon mal mit der Hanna unterwegs gewesen im Tempel? Wir identifizieren uns oft gern mit den großen Leuten und wir identifizieren uns auch mit ihren Gedanken. Ja, wir bringen dem Jesuskind irgendwas oder so. Aber ist es nicht oft so, dass vielleicht gerade die kleinen Leute es sind, die mit ganz wenigen Worten tiefe geistliche Wahrheiten aussprechen? Kommen diese kleinen, ja, Leute in der Regel nicht zu kurz? Und noch ein Grund, warum wir uns mit diesen kleinen Leuten beschäftigen sollen: wenn Advent und Weihnachten auch für diese Leute ist, dann gerade für sie. Und vielleicht sollten wir uns öfter mal zu diesen kleinen Leuten halten. Denn in 1. Korinther 1, Vers 26 bis 28 hören wir von Gottes Plan, den er gerade mit diesen Menschen hat. In 1. Korinther 1, Vers 26 steht: Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Die Weihnachtsgeschichte, und ich nehme es euch nicht vorweg heute, keine Angst, ist eine Geschichte für die kleinen Leute. Und damit meine ich nicht nur die Kleinen, sondern die einfachen, kleinen, vielleicht naiven, vielleicht einfältig, vielleicht einfach nur, ja, kleine Leute. Stellt euch das mal vor, die Weihnachtsgeschichte war nicht für Philosophen oder für Könige. Der römische Kaiser Augustus kommt vor. Warum? Er darf den Kalender hochhalten. Ja, nur dafür kommt er vor. Der damals mächtigste Mann der Welt, der war nicht am Stall in der Krippe. Er kommt als politische Randfigur vor, der Herodes kommt nicht besser in der Geschichte dabei weg und die griechischen Philosophen spielen auch keine Rolle in der Weihnachtsgeschichte. Weihnachten ist ein Fest für die kleinen Leute. Und Hanna, die Prophetin, manche sagen auch Anna, je nachdem, was man für eine Übersetzung hat, ist solch eine Person. Und dazu lesen wir uns jetzt mal den ganzen Text, den wir über die Hanna in der Bibel finden. Bei Mose wäre das etwas zu lange, aber bei Hanna schaffen wir das, dass wir heute in der Predigt alles lesen, was über sie steht, nämlich im Lukas Kapitel 2 ab Vers 36. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wer war also diese Hanna? Wir lesen von ihr, dass sie verwitwet war. Jung verwitwet. 7 Jahre Ehe nur. Und sie war alt. Vielleicht sogar schon sehr, sehr alt. In den meisten Übersetzungen steht, dass sie 84 Jahre war, aber man könnte den Text auch so deuten, dass sie bereits seit 84 Jahren Witwe war. Damit wäre sie etwa um die 115 Jahre alt gewesen. Aber das ist jetzt hier gar nicht das Thema, über das ich reden möchte. Es soll aber in beiden Fällen deutlich werden, dass Hanna die ganze Zeit ihres Lebens im Tempel gelebt hatte und dass das schon sehr, sehr viele Jahre gewesen sind. Sehr viele Jahre. Ich kann mir das nicht vorstellen, was 84 Jahre heißt. Ganz wenige unter uns können das vielleicht erahnen. Ja. Und sie ist schon 84 Jahre und lebt schon mindestens, sage ich mal, seit 60 Jahren im Tempel, vielleicht noch länger. Und sie ging dort auch einer ganz wichtigen Beschäftigung nach. Wir lesen, sie pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Der Gott Israels, das war ihr Gott und das war ihr Thema. Alles drehte sich in ihrem Leben um ihn. Sie lobte ihn im Tempel und, naja, dafür war der Tempel ja eigentlich auch da, oder? Sie sprach über ihn, über sein Handeln, sein Wesen, seine Verheißungen, seine Machttaten, seine Wunder und sie kannte wohl Gott viel besser als die meisten ihrer Zeitgenossen. Und das zeichnete sie so aus, dass sie hier in der Bibel als Prophetin beschrieben wird. Als eine Prophetin, also als eine Person, die Gottes Wort wieder und weitergab. Und außerdem, und das macht sie mir unheimlich sympathisch, die Hanna, das war eine Person, die hatte Hoffnung. Wieso sage ich das? Wenn du jetzt noch einmal genau schaust und genau liest, dann siehst du, welche Personen haben ihr zugehört. Mit wem hat sie Gemeinschaft im Tempel gepflegt? Das waren die Menschen, die auf die Erlösung warteten. Menschen mit einer Hoffnung, dass Erlösung kommen würde. Die Menschen, die mit Hanna im Tempel auf den Erlöser Israels warteten, das waren keine politischen Aktivisten, die sich vor allem von den Römern befreien wollten. Das waren Menschen, die in Gott, dem Allmächtigen, dem bereits vor vielen tausenden Jahren versprochenen Retter erwarteten. Auf ihn richtete sich ihr Blick, ihre Hoffnung, Erlösung. Ja, das war das, was, Entschuldigung, Erlösung. Das ist das, was es hier als Thema hat und darauf hat sie gewartet. Aber was ist denn mit dieser Erlösung gemeint? Das Wort, das hier bei uns in der Bibel mit Erlösung übersetzt wurde, das kann man in der griechischen Fassung des Textes nochmal genau nachlesen. Und Erlösung kann im Griechischen auf zwei Worte zurückgeführt werden. Zum einen gibt es das Wort, und es wird hier ein Wort verwendet, das in Verbindung mit dem Sklavenmarkt benutzt wurde. Dort musste ein Sklave gekauft werden, oder noch besser, er wurde vom Sklavenmarkt, vom Markt herausgekauft. Das eine Wort, also die Lateiner, die sagen jetzt, jetzt verstehe ich, ex agorazo. Vielleicht kennt ihr das Wort Agora, da steht nämlich auch drin, dass der Paulus mal auf der Agora gepredigt hat in Athen. Und ex agorazo, das heißt vom Sklavenmarkt herauskaufen. Und das betont den Vorgang, das ist das Wort, mit dem dieser Vorgang des Herauskaufens bezeichnet wird. Und dann gibt es noch etwas anderes, ein anderes Wort, mit dem dieser Vorgang ausgedrückt wird, nämlich den Preis bezahlen. Und dieses Wort, Lytrosin für die Griechen, das bedeutet auch Erlösung. Und das wird aber hier verwendet. Und zwar, Hannah wartet wirklich darauf, dass endlich jemand kommt, der den Preis für das Volk so vollständig bezahlen wird, dass es endlich erlöst wird. Also diese Erlösung, von der Hannah ist, die betont, dass jemand kommt, der den Preis bezahlt. Erlöst von der Fremdherrschaft vielleicht, erlöst von den Lasten der beständigen Opfer, aber vor allem erlöst von dem Sündenfall und dessen Erbe. Genau das ist es doch, was Erlösung in diesem Fall meinte. Und Hannah wartete mit vielen anderen auf diese Erlösung. Jetzt stelle ich dir die erste Frage, wartest du auch? Hannah sah den kleinen Jesus im Tempel und durfte in ihm den Erlöser, den Bezahler entdecken. Und wir wissen ja, dass Jesus dann auch tatsächlich diesen Preis bezahlt hat. In 1. Petrus 3, Vers 18 steht, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und natürlich auch den bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16, in dem wir davon lesen, dass Gott seinen Sohn als Retter sandte, um den Preis zu bezahlen. Hannah zeichnet sich durch etwas aus, was uns heute gänzlich fremd ist. Und ihr braucht euch gar nicht anstrengen, ihr werdet niemals so einen Glauben haben wie die Hannah. Warum? Sie hat einen Glauben, den wir heute gar nicht mehr so erleben können. Einen Glauben, der nach vorne schaut, in Hoffnung, aber noch nicht im Schauen oder im Wissen von einer vollständig vollbrachten Erlösung. Also im Schauen auf das, wenn wir zurückschauen auf Golgatha, auf das Kreuz blicken, dann können wir zurückschauen. Aber die Hannah, die war im Tempel und das war ja alles noch Zukunft. Keiner wusste, wie es geht. Und trotzdem hat sie einen ganz besonderen Glauben in Hoffnung gehabt. Wir Christen, wir wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wir wissen, dass er nicht umsonst Mensch wurde, am Kreuz furchtbar litt. Wir wissen, dass er auferstand, weil Gott den bezahlten Preis akzeptierte. Und wir wissen, dass auch wir Anteil an diesem Werk haben, wenn wir Jesus im Glauben annehmen. Ich hoffe, dass wir das wissen. Ich hoffe, dass du das weißt. Aber nicht so Hannah. Alles, von dem ich gerade gesprochen habe, das war für sie ja Zukunftsmusik. Nichts davon war schon geschehen. Ihr ganzer Glaube beruhte auf Hoffnung, so wie der Glaube von vielen Hunderttausenden, ja vielleicht Millionen anderer Menschen vor ihr. Der Glaube aller Menschen des Alten Testaments, das war ein Vertrauen auf das Zukünftige. Ein Nichtzweifeln an dem, was noch nicht geschehen, aber sicher versprochen war. Ein Glück, es war von Gott und nicht von Menschen versprochen. Ein paar Beispiele. Ihr kennt sie alle. Abraham hatte diesen Glauben, indem er bereit war, bis zum Äußersten geprüft, seinen Sohn zu opfern, was Gott im letzten Moment verhinderte. Ein Jakob hatte diesen Glauben, der auch in der größten Not nicht zweifelte, dass Gott sein Volk weder verlassen noch verhungern ließ, der auch trotz schwerster Nachrichten über den vermeintlichen Unfalltod seines Sohnes Josef weiter an seinem Gott festhielt. Er glaubte, dass dort Erlösung kommen würde. Jakob, bereits auf dem Sterbebett wusste er von diesem Retter, wenn er in 1. Mose 49, Vers 10 sagt, nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. David erlebte Wunder um Wunder mit seinem Gott. Doch auch er sah noch nicht das Heil der Völker. Auch er musste im Glauben auf den Erlöser warten. Was wir zum Beispiel sehen, wenn er prophetisch im Psalm 110 spricht: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Hätte er den Text heute geschrieben, David, dann würde der Text vielleicht ganz anders lauten. Dann würde David vielleicht geschrieben haben, David sagt, Gott, der Vater, sprach zu meinem Herrn, dem Christus, setze dich zu meiner, des Vaters, Rechten, bis ich und so weiter. Ja? Oder später in Vers 4, du bist, sagt David über den Christus, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und allein diese wenigen Verse sind eine eigene Predigt wert, deswegen werde ich da jetzt nicht drauf einsteigen. Aber eins ist klar, auch David hat gewartet auf diese Erlösung, wie Hanna. Und ein letztes Beispiel, Jesaja wartete auf die Erlösung. In Jesaja 53, Vers 4 bis 6, ja, lesen wir von seiner prophetischen Offenbarung, wie diese Erlösung aussehen würde. Er schreibt über den Erlöser, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Was für eine dramatische Offenbarung, wie Jesaja diese Erlösung sieht, wie Gott sich die Rettung vorstellt. Was für ein Segen, der da angekündigt wird. Und was für ein Segen für uns, Gottes Worte und den Retter heute schon zu kennen. Tja, kennst du diesen Retter? Kennst du diesen Heiland? Kennst du diesen Mann, der bereit war, einen unbezahlbaren Preis zu zahlen? Genau das ist der Mann, auf den die Hanna gewartet hat. Das ist das Eingreifen Gottes in der Welt, in die Welt, auf die die Menschen mit Hanna zusammen hofften. Das ist der Christus, der Gesalbte Gottes, der Messias, dem dieses ganze Buch, hier, dieses Buch meine ich, ja, gewidmet ist und den es zu kennen gilt, auf den es zu warten gilt und auf den es zu vertrauen gilt. Diesen Satz habe ich mir jetzt fett gedruckt, den ich jetzt sage. Nichts anderes ist so stark, so hoffnungsvoll, so bedeutsam, so gültig, so unverletzlich und so erlösend. Und Hannas Glaube, er darf uns ruhig ein bisschen anstecken. Sie feiern ja dort im Tempel keine Siegertypen, keinen Champion, keinen Wahlsieger oder so, auch keinen Kriegsfürsten oder neuen Präsidenten. Was macht denn die Hanna? Die sitzt im Tempel und da kommt so eine Teenie-Mutter an mit ihrem kleinen Baby auf dem Arm, hat ihren Mann dabei, der ist vielleicht schon ein paar Jahre älter und wie es für die Armen damals üblich war, wollen sie jetzt ihren Sohn beim Herrn auslösen. Dazu könnt ihr im 2. Mose 34 nachlesen zum Beispiel, was die machen mussten. Sie sieht das Paar, wie es damals täglich Dutzende gab, die in den Tempel kommen. Und ich meine, sie ist schon seit 60 Jahren da. Ich möchte nicht wissen und ich habe auch nicht hochgerechnet, wie viele kleine Jungen in der Zeit da in den Tempel gebracht wurden, um sie beim Herrn auszulösen. Jetzt stelle ich euch die Frage, woher weiß die Hanna denn, dass es jetzt Jesus ist, dass es der eine ist, wo jeden Tag so viele vorbeikommen? Ich meine, wenn einmal in 100 Jahren ein Komet, ich weiß nicht, ob wer von euch den Halleyschen Komet mal gesehen hat, als der da war, irgendwann vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Jo, da sagt man, der kommt alle 76 Jahre vorbei, das ist er. Ein anderer ist es jetzt nicht. Aber bei Jesus, ich meine, wenn man so einen Säugling auf dem Arm hat, sein eigenes Kind erkennt man noch, aber ansonsten sehen sie alle gleich aus. Ja. Aber die Hanna, woher weiß sie das? Woher weiß sie, dass es jetzt anders ist, dass dieses Kind so besonders ist? Also ich kann ihr jetzt nicht sagen, welches unerklärliche Merkmal Jesus hatte. Ich glaube nicht, dass er mit 1000 Watt gestrahlt hat oder so, sondern ich glaube, er sah erstmal ganz normal aus, aber Gott wird es Hannah und Simeon so deutlich gemacht haben, ja, dass es auch die Hirten wussten, dass es dann die Weisen wussten, es ist für sie einfach klar. Und wenn du Jesus vielleicht nicht kennst und dann mit einem Christen sprichst und wenn du ihn dann fragst, woher weiß er denn, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus nun der ist, der nicht nur Mensch war, sondern auch Gott? Was würde er dir sagen? Was wirst du antworten, wenn du Christ bist? Die einfachste Antwort ist natürlich, ich weiß es einfach. Ja, ich weiß es einfach, er ist es. Natürlich ist das jetzt ganz schön schwierig zu glauben, gell? Aber ich meine mit dem Satz, ich habe nicht nur alles, was an verfügbarem Material da ist, geprüft. Ich habe nicht nur die Bibel gelesen, ich habe nicht nur sämtliche verfügbare Fakten geprüft und ich habe auch die Bibel nicht nur verstanden. Und wenn ich das alles zusammenfasse, dann merke ich, bei Jesus laufen die Fäden der Geschichte zusammen. Der weiß auch, dass zu dem Ganzen, was wir an Fakten haben, es Gottes Geist ist, der diese Gewissheit gibt. Und ohne Gottes Geist hätte Hannah niemals diese Gewissheit haben können, dass Jesus der Christus ist. Es muss Gott selber offenbaren, dass Jesus der Christus ist. Und ja, das ist kein heiliges Eingreifen in unser Leben, dass wir sagen, naja, plötzlich habe ich so eine Erleuchtung und jetzt weiß ich das. Sondern ich prüfe natürlich alles, was ich habe. Gott letztlich ist es, der die Menschen von seiner eigenen Gottheit überzeugt. Überzeugt. Ich meine nicht überredet. Denn Gott zwingt ja keinen, ihn als Gott anzuerkennen. Aber ihm sei alle Ehre dafür, dass er das nicht kommentarlos an sich vorübergehen lässt, sondern nach seinen Maßstäben an den Menschen, die ihn ablehnen, zunächst weiter handelt. Möge doch jeder den Durchblick wie Hannah haben und in Jesus Christus, dem Messias, den Retter der Menschheit erkennen. Nur Jesus kann diese Hoffnung geben. Diese Hoffnung auf Erlösung von allem, was uns in der Welt nicht passt. Von Schmerzen, von Leiden, von provozierenden Kindern und nörgelnden Eltern, von dominanten Chefs und hinterhältigen Mitarbeitern, von drängelnden Autofahrern, rücksichtslosen in der Schlange Vordränglern und von Langeweile und Stress und von einer Gottesferne, in der wir Menschen uns manchmal gar nicht wissen, aber darin wir uns befinden. Jesus rettet und Hannah und hier dem Autor Lukas als Bewahrer der Worte sei wirklich Dank, dass sie damit nicht hinter dem Berg gehalten haben. Mit dieser Botschaft, Jesus ist der Retter. Hannah hat ein Leben lang gewartet. Stellt euch das vor, das ist nicht so wie jugendlicher Elan, wenn man sagt, so, ich habe jetzt die Schule hinter mir, ich bin jetzt mit meinem Studium fast fertig, jetzt starte ich durch und jetzt weiß ich, wie das Leben funktioniert, sondern ein ganzes Leben lang hat sie gewartet. Ich erzähle euch eine ganz kurze Geschichte, um das zu verdeutlichen. Ich bin leider etwas krimisüchtig. Jetzt habe ich einen Krimi gehört und da ging es darum, dass ein sehr, sehr alter Mann mit 91 Jahren leider von den anderen gegangen ist. Und es kam dann später raus, dass es die Schwiegertochter war. Und sie hat das begründet mit, er hat mir mein Leben geraubt. Er ist einfach nicht gestorben, der Typ. Ich hatte eine ganz andere Erwartung an dieses Leben. Ich möchte nicht so lange warten müssen auf das echte Leben. Ich wollte das Erbe haben. Die Hannah ist so anders. Die ist schon 84 Jahre oder noch älter. Und die sagt, ich warte einfach ab. Und wenn ich vorher sterbe, Herr, dann ist es halt so. Es gibt etwas, auf das es sich zu warten lohnt. Ich brauche mir nicht jetzt irgendwas vorher schon nehmen. Ich brauche nicht irgendwas erzwingen. Ich muss das auch schon gar nicht mit Gewalt tun, sondern ich werde einfach warten, bis Gott mir zeigt, was meine Hoffnung ist, auf die ich mich jetzt mein ganzes Leben lang stütze. Aber die Hannah, die hatte auch Glück. Sie lebte nämlich genau zu dieser Zeit. Und warum sage ich jetzt, dass die Glück hatte? Dafür müssen wir ein bisschen uns mit jüdischer Geschichte befassen und mal einen Schritt zurück in die Vergangenheit machen. Überlegt mal, das Volk Israel, das musste ja für viele Jahrhunderte, schon viele Jahrhunderte früher in die Verbannung nach Babylon gehen. Und das war bereits damals zur Zeit von Hanna, na, was schätzt ihr, wie lange war das her? 600 Jahre. Nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wir haben letztes Jahr 500 Jahre Reformation gefeiert, das ist noch viel frischer als die babylonische Gefangenschaft für die Hanna. Also nochmal 100 Jahre draufpacken. Und damals, Babylons Zeiten, da lebte der Prophet Daniel. Und Daniel bekam auch von Gott Großartiges geschenkt. Wir lesen nämlich in seinem Buch, im Propheten Daniel, im 9. Kapitel ab Vers 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Sehr schwieriger Text, sehr viel Inhalt. Schwarzbrot ist noch viel zu leicht zu verdauen. Vers 25. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Wenn man jetzt der Auslegung, der mathematischen Auslegung von Roger Libi zum Beispiel folgt, dann ergibt sich folgendes Bild. Einmal haben wir hier ein Datum genannt, nämlich der Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem. Wer hat Jerusalem wieder aufgebaut? Nehemia. Ja? Und der hat einen Erlass bekommen, dass er das durfte, nämlich durch den König Artaxerxes oder Artaxerxes I. Und das ist nicht nur in der Bibel historisch überliefert, sondern auch in der persischen Geschichtsschreibung. Das war im Jahr 445 vor Christus. Das ist ein Datum, das ist unzweifelhaft. Nehemia hat sich also damit beschäftigt und da dieses Datum eindeutig historisch festgelegt ist, kann man jetzt von dort weiterrechnen. Ja, nicht nur Roger Libi vertritt die Ansicht, dass eine Jahrwoche aus 7 Jahren, also 7 Tage, stehen für 7 Jahre zu je 360 Tagen besteht. Also wenn wir von 70 Jahrwochen handeln, dann wäre das ganz grob gesprochen 400 oder 70 mal 7 Jahre. Wenn wir mit 360 Tagen rechnen, kommen wir ein bisschen woanders hin. Ich will hier auch keine mathematischen Kunstgriffe tun. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir von einer Zeitspanne von 69 Jahrwochen reden, nach denen ein Gesalbter oder hebräisch Messias ausgerottet werden wird. Das wäre eine Gesamtzeit von 483 Jahren oder 173.880 Tage. Man kann jetzt wirklich müßig über die genaue Anzahl von Tagen und Jahren sprechen, aber wenn wir von 483 draufrechnen, merkt ihr, wir sind ganz knapp in der neuen Zeitrechnung. Nach Christi Geburt. Und das ist ja das Datum, an dem ein Gesalbter ausgerottet werden wird. Jetzt ist es ja so, dass jemand, der 5 Jahre alt ist, wenn er ausgerottet würde, wahrscheinlich noch nicht so als Messias anerkannt worden wäre. Das heißt, jemand, der als Messias sich offenbart, der muss ja schon mal mindestens ein gewisses Alter haben, dass er ein Auftreten hat, dass er bekannt wird. Er kann nicht als Kind oder als Jugendlicher sterben, sondern er muss ja als erwachsener Mann sterben. Und ich glaube, dass die Hanna und der Simeon gut in Mathe waren. Die konnten nämlich nicht nur lesen, die konnten auch rechnen. Und die wussten natürlich nicht ganz genau, wann ist denn das jetzt. Aber die sagten, diese Zeitspanne, diese 69 Jahre, die sind nicht mehr so lang hin, bis die abgelaufen sind. Es muss jetzt irgendwann mal was passieren. Und das war für sie so, dass sie einmal die Fakten hatten. Sie hatten den Propheten Daniel, den haben sie gelesen. Und sie hatten eine ganz enge Gemeinschaft mit Gott und redeten mit ihm. Und ich glaube, dass auch die Weisen aus dem Morgenland genau diese Textstelle kannten. Alle hatten sie diese Verheißung von Daniel im Kopf und sagten sich, dass die Zeit für den Erlöser mehr als nur reif sei. Und deswegen warteten sie jetzt beständig auf ein weiteres Zeichen. Schließlich Wer, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wer konnte ihnen nur dieses Zeichen geben? Es musste der Heilige Geist sein. Denn bei den vielen gleichzeitig zur Welt kommenden Jungen ließ sich darunter nur schwer der Messias ausmachen. Das hatten wir vorhin schon. Dürfen wir deswegen, weil der Heilige Geist jetzt den Ausschlag gibt, nicht nachdenken, nachrechnen, nachprüfen, nachzählen, abwägen, forschen? Ist immer nur der Heilige Geist ganz allein derjenige, der uns Gewissheit in allen Dingen geben kann? Wieso hatte Hanna eine und auch Simeon eine solche Gewissheit, den Richtigen gefunden zu haben oder auch die Weisen? Ist es nicht so, dass wenn wir alle Umstände genommen, zusammengefasst sehen, dass sie genau auf den Plan Gottes hinweisen? Das musst du doch sehen, wenn du das nimmst. Ja, diese ganzen Fakten, und ich kann euch nur wieder Mut machen, lest die Bibel, weil wer Daniel nicht gelesen hat, der kann nicht verstehen, warum die Hanna in einer Naherwartung war. Wenn du die Bibel nicht liest, dann verstehst du vielleicht nicht, warum Peter vorhin gebetet hat, komm bald, Herr Jesus. Jesus kommt nämlich wieder. Wenn sich heute vor unseren Augen Vers um Vers biblischer Prophezeiungen erfüllt, die Wiederherstellung Israels, jetzt auch schon wieder 70 Jahre her, sei es die Verfolgung der Gemeinde, sei es die Zunahme von Naturkatastrophen, Kriegen, Hungersnöten, Krankheiten und weltweiten moralischem Verfall, die Globalisierung und die konsequente Ablehnung des Gottes, der sich in der Bibel offenbart, das können wir nicht einfach so negieren, das können wir nicht einfach so stehen lassen und sagen, na ja, das ist halt die Zeit. Du musst doch auch sehen, dass Gottes Wort nicht einfach nur so dahingeschrieben wurde, sondern es hat eine Bedeutung, es hat eine Aussagekraft. Die Welt sehnt sich heute mehr als damals nach diesem Retter. Heute sucht sie nur an der falschen Stelle. Und auch du darfst wissen, dass du den Retter brauchst und dass du dich auf ihn berufen darfst. Hanna hat eine Hoffnung auf den Retter. Hoffnung, weil diese versprochen wurde, diese Hoffnung. Viele Jahrtausende vorher dem Volk, viele Jahrhunderte vorher versprochen, genau zu diesem jetzt in Lukas 2 ablaufenden Zeitpunkt. Hanna glaubt Gott. Hanna vertraut Gott. Und ich vertraue auch diesem Gott. Ich glaube auch diesem Wort. Und du? Und du? Was muss noch alles geschehen, damit du Hoffnung wieder oder erneut oder zum ersten Mal in deinem Leben siehst, dass du dich an diese Hoffnung klammerst, auch wenn du schon vielleicht seit Jahrzehnten als Witwe oder Witwer lebst und gefährlich gebrechlich bist mit deinen 84 Jahren und darüber. Gott will retten und er wartet einfach nur auf den richtigen Moment. Und für Hanna ist dieser Moment jetzt. Sie sieht ihren Heiland und Erlöser. Und damit findet sie ihren Frieden. Und genau das ist es, zumindest für mich gesprochen, auf was ich auch warte. Auf den, der mir Frieden bringt. Frieden zunächst mit mir selber, aber dann vor allem Frieden mit Gott. Von ihm bin ich doch getrennt. Siehst du das? Weißt du das? Wir sind von Gott getrennt, von dem, der der wahre Friedefürst ist, der Frieden in Person ist. Wir sehnen uns nach diesem Frieden. Und zuletzt suchen wir auch den, der uns den Frieden zu unserem Nächsten, zu unseren Mitmenschen bringt. Auch zu den Schwierigen oder Unbequemen, zu den Zerstrittenen oder Unnahbaren. Wir sehnen uns alle nach dieser Ruhe und nach diesem Frieden. Wir warten alle auf diesen Erlöser. Denken wir noch mal kurz über unser Gottesbild nach. Wie stellst du dir vor, dass Gott rettet? Gott will, Gott kann und Gott wird retten. Das dürfen wir an ganz verschiedenen Situationen sehen, an Lebensbildern und auch an dem eigenen Leben, die Gott uns oder auch an Dingen, die Gott uns in seinem Wort für uns persönlich überliefert. Du kannst feststellen, dass Gott immer im richtigen Moment die Rettung bringt. Im Garten Eden zeigt sich Gottes Retterwillen darin, dass er sofort nach der gerechten Bestrafung seinen Willen zur Rettung zeigt, wenn er Eva den Retter verheißt im 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist ein Vers, den muss man im Kontext natürlich etwas erklären. Aber wenn ihr möchtet, kann man das gerne nochmal besprechen. 1. Mose 3, Vers 15, dort zeigt Gott seinen Retterwillen. Und er fügt es so, dass seine Rettung neben dem Angebot an alle Menschen auch immer dafür sorgt, dass bei der Rettung keiner verloren geht. Das ist nicht so, dass das Boot wie bei der Titanic plötzlich das Rettungsboot voll ist und die Leute nicht mehr Platz darin finden und sterben müssen, weil sie einfach nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend Hilfsmittel haben. Gott nimmt jeden mit. Ja, denkt an die Geschichte von Noah. Er hat 120 Jahre lang das kommende Gericht gepredigt und erst dann kam die Flut. Und da wurden nur die gerettet, die in diesen Kasten einstiegen. Ja, Arche, Kasten. Das haben wir im Kasten. Also der Jonathan ist jetzt nicht da, der Jonathan Schwalm, ja, aber das haben wir im Kasten. Wisst ihr, was das bedeutet? Das hatte bei Noah im Prinzip die gleiche Bedeutung, wie wenn die Filmemacher sagen, das haben wir im Kasten. Wisst ihr, was das bedeutet? Das haben wir für die Nachwelt gerettet. Ja, das haben wir im Kasten. Und Noah war ja auch im Kasten. Und denkt an die Rettung des Volkes Israel in Ägypten. Der Rettung vor Pharaos Armee, der gegen ein so schwaches Volk grandios scheitert. Aus militärischer Sicht heute einfach unglaublich. Gott verliert keinen, der sich zu ihm hält, denn er ist mächtiger als jede menschliche Macht. Und Gott kommt immer rechtzeitig, das dürfen wir auch persönlich für uns glauben. Gerade im Warten auf den zweiten Advent des Herrn Jesus. Denn Jesus wird wiederkommen. Die Bibel spricht Bände über dieses zweite Wiederkommen in Herrlichkeit. Wie Hannah auch auf das erste Erscheinen des Erlösers wartete, so sollen wir Christen auf das zweite Erscheinen, auf die Ankunft des großen göttlichen Königs Jesus Christus warten. Jesus, der Sohn Gottes, der vom Himmel her kommt. Es klingt unglaublich, aber wie oft hat menschlicher Unglaube vor göttlichem Retterwillen in die Knie gehen müssen? Beugst du mit mir zusammen die Knie vor diesem König? Warten wir wie der treue Knecht auf seinen Herrn, auf die Wiederkunft dieses Retters? Wirst du dabei sein, wenn Gottes Sohn in Herrlichkeit erscheint? Ich bitte dich, bedenke heute, wem du dienen willst, denn wenn Jesus erst nach deinem Tod wiederkommt, dann ist es für eine Entscheidung definitiv zu spät. Nimm das Rettungsangebot an, rechtzeitig. Lass mich das Gesagte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Die Menschen warteten damals schon lange auf den Retter für das Volk, den Erlöser, den Messias. Und Hannah lebte in dieser Naherwartung, weil sie den Propheten Daniel kannte und Gottes Wort ernst nahm. Hannah erkannte durch den Heiligen Geist in dem Baby Jesus diesen Erlöser und dadurch eine unheimliche Stärkung ihres Glaubens trotz ihres Alters. Lass doch dir auch in dieser Adventszeit bewusst werden, dass auch du Erlösung brauchst. Suche an den richtigen Stellen, nämlich zum Beispiel in der Bibel. Und bei der richtigen Person, nämlich bei Gott und im Besonderen bei seinem Sohn. Und dann wird dein Warten auch nicht erfolglos bleiben. Jesus hat den Preis bezahlt, er hat die Erlösung auch für dich gewollt. Nimm doch, wenn noch nicht geschehen, dieses Angebot an. Und wenn du dich für Jesus bereits entschieden hast, dann mach es doch wie Hannah. Suche in der Schrift, glaube dem geschriebenen Wort, warte auf die Wiederkunft Jesu und rede mit anderen über die Erlösung. Amen. Ja, lass uns aufstehen und im Gebet antworten. Wer beten möchte, kann das gerne tun. Ich mache dann Abschluss.
Danke, dass wir so vieles heute mitnehmen konnten, dass dein Wort, Sebastian, so vieles weitergegeben hat. Ich bitte dich, dass du uns jetzt nicht nach Hause gehen lässt und wir haken das Thema ab, sondern dass wir es weiter mitnehmen, dass wir uns weiter damit beschäftigen, dass wir weiter uns bewusst werden, was für ein Privileg das ist, dass wir dich kennen dürfen, dass wir in der Zeit nach Golgatha leben dürfen und schon dieses ganze Rettungsdrama alles schon rückwirkend betrachten können, dass wir darüber staunen können. Ich bitte dich, dass du unser Herzen auch so anrührst, dass wir nicht leichtfertig bleiben, dass wir nicht oberflächlich bleiben, sondern dass wir eine Erwartungshaltung entwickeln, die wirklich so tief geht, die so nachhaltig ist und die so unser Leben und unsere Umwelt wirklich verändert. Amen.
Ja. Und Vater im Himmel, es ist ein Wunder, was wir erleben dürfen, dass wir sehen, wie du bereit warst, deinen Sohn zu schicken, wie du bereit warst, ihn leiden zu lassen, wie du bereit warst, auch meine Schuld dort am Kreuz zu sühnen durch deinen Sohn. Herr Jesus, danke, dass deine Liebe so viel größer ist, als ich dir überhaupt jemals antworten kann. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast in die Nachfolge und dass wir deinen Ruf hören durften. Und ich bitte dich, dass viele Menschen diese Botschaft erkennen dürfen, dass du noch viele Menschen hinzufügst, dass viele Menschen dieses Erlösungsangebot, das Bezahlen des Preises durch dich annehmen. Und dass auch Weihnachten kein Fest wird, an dem wir dran denken, wie es uns gut geht, sondern dran denken, wie du dafür gesorgt hast, dass wir Frieden mit dir haben. Herr Jesus, danke, dass du auf die Welt gekommen bist und wir warten jetzt auch auf das erneute Wiederkommen von dir. Wir bitten dich, komm, Herr Jesus, und wir bitten dich auch für die Zeit, die uns bleibt, dass wir sie auskaufen, dass wir dir treu bleiben, bewahre uns vor falschen Entscheidungen und segne alles, was deinem Willen entspricht. Amen.